For nature.
For the ocean.
For people.
For animals.
Hey, liebe Sarah's Community. Sehr cool, dass ihr heute wieder dabei seid. Das freut mich mega. Heute habe ich einen ganz tollen Gast, den Markus Böhm. Der Markus Böhm ist der Gründer von Planet Ocean Fund. Und was der Planet Ocean Fund genau ist und worum es da geht, das wird er uns selber erzählen. Aber der Leitsatz, den möchte ich gerne mit euch schon mal teilen. Also der Leitsatz von Planet Ocean Fund und von Markus ist Oceans provide solutions. Und genau das ist etwas, was ich einfach richtig cool finde und sehr interessant, mega spannend. Deswegen, ich freue mich jetzt schon auf das Gespräch mit dir, Markus. Hallo, danke schön, dass du dabei bist.
Hallo Maggie, danke, dass ich bei dir sein darf. Freut mich.
Freut mich auch mega, dass du dir die Zeit nimmst. Du Markus, erzähl mal ganz kurz ein bisschen was, dass die Zuhörer heute wissen, wer du bist. Erzähl mal ein bisschen was über dich selber.
Ja, gern. Also ich bin von meinem Hintergrund sozusagen ein klassischer Kaufmann sozusagen. Also ich habe Betriebswirtschaft studiert und war aber Zeit meiner Laufbahn immer ganz stark mit dem Thema Ozeane verbunden. Ja. Also eigentlich, seit ich mich zurückerinnern kann, habe ich einen Heuschnupfen gehabt als Kind und meine Eltern haben geschaut, dass wir so oft wie möglich am Meer sind, wenn man das gut da hat. Und jetzt war das eigentlich immer präsent über mein Großwerden. Mein Onkel hat in Zypern eine Tauchschule, also es war immer irgendwie, ist immer ums Meer gegangen, wenn wir Urlaub gehabt haben und wenn eine coole Zeit war. Und das ist total positiv verknüpft in meinem Leben. Ja. Und habe dann beruflich aber mich eben auf die klassische Betriebswirtschaft konzentriert und habe lange im Lebensmittel-, Groß- und Einzelhandel gearbeitet, verschiedenste Führungspositionen gehabt. Und über die Jahre habe ich aber sozusagen am eigenen Leib gespürt, wie die Ozeane, wie die Meere immer stärker in Bedrängnis kommen sind, sei es Überfischung, sei es Korallensterben, das heißt, dieses ganze Thema Plastikprobleme. Also ich bin gedanklich ein bisschen umeinander, aber das stört hoffentlich nicht. Ich bin in den 90er habe ich zu tauchen begonnen und somit sozusagen auch die Unterwasserwelt für mich erschlossen. Und in diese mittlerweile 30 Jahre war halt sehr deutlich spürbar, dass das ganze System von der Art, wie wir Menschen damit umgehen, ganz massiv in Bedrängnis kommt. Und,
du hast ja selbst dann, auch erlebt, du hast ja beim Tauchen selber gesehen, wie sich das verändert hat unter Wasser, oder? Wenn man das selber
ganz,
sieht,
ganz genau, ja.
Dann glaube ich, zieht es fast schon am meisten an Emotionen an, weil man das einfach spürt, dass es leider in eine Richtung geht, die nicht unbedingt cool ist.
Ja, und man selber davon betroffen wird. Also wenn man sich anschaut, nur so ein kleines Beispiel, in Zypern in den 90er, das war immer nur super gut. Mittelmeerflora und Fauna. Zwar wahrscheinlich nicht mehr wie in die 60er, 70er, wo man die Bilder von Jacques Cousteau sieht, aber immer nur super Fischbestand. Und dann ist dort angefangen worden zum Dynamitfischen. Und das hat innerhalb von wenigen Jahren hat das ganze Ökosystem dort total umdreht. Und das selber zu sehen. Und man steht dem Ganzen immer so ein bisschen, habe ich anfangs das Gefühl gehabt, machtlos gegenüber. Was soll ich denn tun? Und aus diesen Erfahrungen außer habe ich dann 2016 sozusagen meinen Job im Lebensmittelhandel an den Nagel gehängt und habe mich nochmal neu orientiert. Habe dann Meeresbiologie studiert, damit ich sozusagen eine ordentliche akademische Fundierung habe. Und da ist der Wunsch in mir entstanden, einfach auch wirklich mit meiner ganzen Schaffenskraft irgendwie da dagegen anzukämpfen, dass wir die Ökosysteme und vor allem das Meer kaputt machen. Und oft und lang überlegt, wie man das am besten gestalten kann, und bin schließlich zu dem Schluss gekommen, dass wir als Menschheit sozusagen immer dann auf was schauen, wenn wir in gewisser Weise einen Vorteil davon haben. Ja, das ist jetzt vielleicht kein recht charmanter Befund für unsere Rasse, wenn ich das so sagen darf, oder für unser Ort vielmehr, aber es ist einfach so. Ja. Und deshalb glaube ich, dass wenn wir, und das tun die Meere, sie halten für uns unglaublich viele Lösungen für ganz viele Probleme, die wir haben, parat. Aber wir müssen gleichzeitig auch darauf schauen, dass diese Lösungen aus dem Meer, dass wir die nicht verschwenderisch nutzen, sondern dass wir mit denen verantwortungsvoll umgehen. Und am besten funktioniert das, wenn man das in so eine Art wirtschaftliches Korsett gießt. Ja. Das Phytoplankton im Meer, nur um ein Beispiel zu nennen, ja, das verdoppelt seine Biomasse jeden zweiten Tag, ohne dass man viel düngen muss, ohne dass man da Nährstoffe zur Verfügung stellen muss. Und wenn wir sozusagen es uns gelingt, da nur einen kleinen Teil für uns abzuzweigen und das so zu prozessieren, dass wir es essen können, dann ist das eine nahezu unerschöpfliche Proteinquelle, die man da anzapfen kann und die sich immer wieder selbst vervielfältigt. Das ist nur ein kleines Beispiel, was dieses Ökosystem da an Dienstleistungen bietet.
Aber ziemlich ein großes Beispiel eigentlich wieder. Ein kleines Einbeispiel,
ja, absolut.
Aber ein wahnsinniges Potenzial. Also wenn man da dahinter schaut, ist schon krass.
Ja, absolut, absolut. Und das ist sozusagen auch dieses Chancenpotenzial, das in den Meeren drin liegt. Und das war dann schließlich auch die Triebfeder, weil wir einfach so vielfältige Problemstellungen haben, dass wir auch vielfältige Lösungen brauchen. Ja. Und diese wirtschaftlichen Lösungen sozusagen, die kommen, und das ist meine Erfahrung aus 20 Jahren Lebensmittelhandel, M&A-Transaktionen, und tatsächlich im Wirtschaften, die kommen selten von groß etablierten Unternehmen, sondern diese Innovationen, die uns dazu bringen, dass wir diese Ressourcen nachhaltig nutzen können, kommen von innovativen kleinen Einheiten, von Startups, von Leuten, die was bewegen wollen. Und das ist auch der Grund, warum wir jetzt schließlich und endlich den Planet Ocean Fund ins Leben gerufen haben, weil wir genau diesen Unternehmungen, diesen jungen Startups Finanzierung angedeihen lassen wollen, die sich darum kümmern, dass diese Probleme gelöst werden. Also wir sagen immer, wir sind ein Venture Capital Investor und wir investieren in Startups beziehungsweise mittelbar in Startups. Wir sind so ein Dachfondskonstrukt, aber auf die Details gehen wir später vielleicht noch eingehen, wo wir einfach ganz klar sagen, wir investieren nur dorthin, wo wir einen positiven Beitrag sehen in Richtung der großen Problemstellungen Klimakrise, Biodiversitätskrise und wollen das umwandeln sozusagen in ein lösungsgetriebenes und trotzdem auch wirtschaftlich attraktives Modell. Das ist, glaube ich, diese Kombination, wie es uns gelingen wird, wenn wir neben dem angenehmen Effekt, dass man sozusagen mit den Meeren nachhaltig umgehen, wenn man nur wirtschaftliche Rendite damit verbinden kann, und hat das auch die Kraft, dass man wirklich eine Größenordnung zusammenkriegt, die tatsächlich einen Impact und tatsächlich einen positiven Einfluss auf das ganze System hat.
Das ist sehr spannend. Es ist auch ganz spannend, dass ich dich jetzt kennenlerne, weil ich habe zum Beispiel als Aktivistin, meine ersten Jahre als Aktivistin habe ich irgendwie, ja, ich habe halt viele Projekte oder fast alle Projekte gratis gemacht und hatte dann also komischen Bezug zu Geld. Und habe mir immer gedacht, als Aktivist oder als Aktivistin, man tut Sachen für die Welt, also da sollte ja nicht Geld rauskommen und man tut es ja nicht fürs Geld. Und habe da so eine komische Verknüpfung in mir gehabt. Und am Ende bin ich draufgekommen und merke jetzt immer mehr, wie viel wir aber mit dem Geld Gutes tun können und wie viel es auch Geld braucht, um das zu tun. Das heißt, diese Verknüpfungen mit dem Geld, das ist manchmal schon ein bisschen heftig, die wir da haben. Aber eigentlich ist nur Energie, Geld ist Energie, das hat die Energie des Trägers. Und ich kann entscheiden, welche Energie ich ihm geben möchte und was ich damit tue. Und ich finde es eigentlich ziemlich geil, dass du das ansprichst und dass du diese Themen so angehst, dass es eben auch wirtschaftlich eben einen Vorteil bringt, weil es muss nicht immer sein, dass wir sagen, okay, du darfst da keinen wirtschaftlichen Nutzen davon haben, wenn du etwas Gutes für die Welt tust, weil auf lange Sicht wird es wahrscheinlich nicht funktionieren und auf die große Skalierung, wenn man es groß skaliert, dann werden die meisten Menschen nicht Interesse daran haben, immer nur weniger, was ich zwar cool finde, weniger ist mehr manchmal, aber nicht darauf zu schauen, dass es wirtschaftlich dann auch funktioniert. Das kann auf Dauer nicht funktionieren. Es ist gut, dass diese Komponenten zusammenkommen, wenn es einen Vorteil bringt, der auch nicht nur im wirtschaftlichen Bereich ein Vorteil sein kann, sondern wirklich auch auf der Welt, in der Welt draußen etwas verändert zum Positiven hin. Also beim Planet Ocean Fund, den hast du dann gegründet mit mehreren Leuten zusammen oder habt ihr gemeinsam?
Genau, wir sind ein kleines Team sozusagen, wobei die Initiative von mir stammt quasi und die versucht habe, weil das ist auch was ich halt über die Jahre einfach gelernt habe und was man immer wieder sozusagen jeder am eigenen Leib spürt mit einem guten Netzwerk und einer guten Unterstützung sozusagen mit Gleichgesinnten und am stabilen Team gehen viele Dinge halt einfach viel schneller, besser und viel impactvoller. um es so sagen zu dürfen. Mhm. Und wir sind ein sehr schlankes Team, weil wir tatsächlich schauen wollen, nicht irgendwelche massiven Kostenstrukturen zu produzieren, sondern uns geht es wirklich darum, so viel wie möglich von dem Geld, das uns gelingt, einzusammeln, in Fonds zu investieren, die tatsächlich auf diesen Problemfeldern drauf sind. Und die Problemfelder, das ist ganz klar die Art, wie wir uns ernähren als Menschheit momentan, diese sehr überproportional fleischlastige Ernährung, das muss viel stärker pflanzlich werden. Da bietet eben der Meer diesen großen Lösungsraum dieses Phytoplanktons, aber nicht nur das, es geht auch um Schwämme, es geht um Mollusken, also alles das, was der Biologe sagt, niedrige trophische Ebenen in der Nahrungspyramide, die man sozusagen, wo man viel mehr außerernten können aus dem Meer und das aber viel besser nachwächst als beispielsweise Thunfische oder Makrelen, die viel weiter oben auf der Nahrungspyramide stehen. Und dadurch natürlich auch viel mehr Energie sozusagen kumulieren. Und wenn man die Top-Räuber rausnimmt aus dem System, dann macht man ganz viel kaputt. Das ist ja dieses große Fischereithema. Und das kann man eben über Innovation, kann man auf diese nahezu unerschöpflichen Ressourcen zugreifen. Das ist das eine Thema. Und das zweite Thema ist eben die Art, wie wir Energie gewinnen, damit wir unsere Wirtschaft antreiben. Ja, diese fossile Brennstoffe, die da im Vordergrund stehen, von denen müssen wir wegkommen. Und da bietet der Ozean auch sehr viel Lösungsraum an. Mhm. Angefangen von Energiespeichermöglichkeiten, weil das ein sehr großes Thema einfach ist, bis hin zu den Thematiken CO2-neutrale Schifffahrt, Elektroantriebe, aber auch Energiegewinnung aus Gezeiten, aus Strömungen. Mhm. Und die dritte Säule ist dann der Ozean als Rohmaterial unter Anführungszeichen. Da ist dieses große Thema Plastik, spielt da mit rein, weil ganz viel Algen, viel Phytoplankton auch Eigenschaften bietet, die man sozusagen biotechnisch verarbeiten kann in Richtung alternative Verpackungen, biogene Kunststoffe. Also da gibt es einfach ganz viele Ansatzpunkte. Und in diese drei Säulen wollen und werden wir rein investieren. Und das unterscheidet uns wohl von ganz vielen anderen Venture Capital Fonds, dass wir sagen nicht, wir sind ein Venture Capital Fonds, damit wir Geld verdienen, sondern wir sind ein Venture Capital Fonds, damit wir die notwendigen Ressourcen dorthin leiten, wo Innovation passiert. Diese Innovation soll dazu beitragen, die Klimakrise, die Biodiversitätskrise zu lösen. Und als Resultat daraus verdienen wir Geld sozusagen. Also das steht nicht am Anfang der Prioritätenliste. Mhm. Und was diese Strategie betrifft, sind wir zurzeit leider immer nur alleine am Markt, weil ich sage, es kann gar nicht genug geben, die in diese Richtung fokussieren, weil die Problemstellungen, die wir haben, schon gewaltig sind. Mhm. Und in den nächsten 10 Jahren muss da viel passieren, damit wir das Ruder noch rumreißen können.
Ja. Was ist deiner Meinung nach jetzt auch als Biologe, Meeresbiologe, so das größte Thema, wenn es um Meeresschutz geht? Was ist denn das größte Problem, dem du dir, also das dir vorkommt, was wirklich das größte von allem ist, die wir da haben?
Also wir haben ganz sicher, der größte Trigger ist einfach die Erderwärmung. Und diese Erderwärmung, die ja wir sprechen immer von den Hitzewellen im Sommer und von den Trockenperioden, aber in Wirklichkeit haben bis jetzt die Meere 90% von dieser Energieanreicherung in unserer Atmosphäre durch den Treibhauseffekt haben die Meere bisher sozusagen weggepuffert. Das heißt, die werden immer wärmer und diese Erwärmung selber bringt ganz viele Problemstellungen mit sich, auch für schon bestehende Systeme, ob die jetzt gut oder schlecht sind. Die Meere werden wärmer, das heißt, die Ökosysteme verschieben sich viel stärker nach Norden. Das hat einen riesen Einfluss auch schon jetzt kann man über das Wort streiten, aber auch auf nachhaltige Fischereien. Ja, die Fanggebiete verändern sich. Durch diese Erderwärmung oder durch diese Erwärmung der Meere schmelzen die Polkappen ab, der Meeresspiegel steigt, was wiederum ganz viel Lebensraum an unseren Küsten bedroht. Mhm. Und die dritte Komponente ist, dass durch diese Erwärmung und durch diese Anreicherung von CO2 in der Atmosphäre werden die Meere ja immer saurer. Und das koppelt wieder ganz stark rück auf ganz viele Lebewesen. Also die Treibhausgasemissionen, die wir durch das Verbrennen der fossilen Brennstoffe machen, ist die allergrößte Bedrohung für unsere Ozeane, für unser Lebenserhaltungssystem. Wir schneiden uns das selber ab. Mhm. Und da klammer ich jetzt diese ganzen Themen wie Plastik, klammer ich nur völlig aus. Ich glaube, dass man sozusagen, das schaffen wir mit vernünftigen Anreizsystemen, schaffen wir das in den Griff zu kriegen. Aber die größte Bedrohung sehe ich einfach in dem Temperaturanstieg durch die Treibhausgasemissionen. Und da müssen wir schnell und nachhaltig was ändern, weil uns wirklich sonst das Gesamtsystem um die Ohren fliegt. Und das ist jetzt nicht das Szenario, das uns dann in 20, 30, 40 Jahren vielleicht betreffen wird, sondern wenn wir das Ruder nicht umreißen, dann werden wir in 10 bis 15 Jahren schon massive Probleme kriegen.
Ja, ich habe von einigen Klimawissenschaftlern auch, mit denen ich in Kontakt bin, auch ganz viele Nachrichten erhalten, weil ich wirklich in diesen Themen ganz stark nachfrage, dass es wirklich die ganzen Prognosen, die man schon vor 50 Jahren hatte und machte, dass die alle eingetroffen sind und keine davon weniger als prognostiziert. Und das ist dann schon ein Thema, wo ich mir denke, okay, wie kriegen wir die Leute dazu, das Thema anzuschauen? Weil wenn es um diese Themen geht, dann gibt es da immer diese zwei verschiedenen Seiten. Es gibt ja immer diese Spaltungen, wo einige Leute sagen, das ist ja alles Blödsinn und das ist voll übertrieben und ihr wollt nur Angst machen. Und dann gibt es die Seite von den Leuten, die da ganz stark auf diesen wissenschaftlichen Fakten beruhen und aufzeigen, hey, aber das haben wir vor 50 Jahren gesagt, ist jetzt eingetroffen, teilweise sogar krasser. Wie kriegen wir die Leute dazu, dass sie nicht jetzt anfangen, was glaubst du, nicht anfangen, das Gefühl reinzubringen, wie das ist alles nur Panikmache, sondern dass sie sich mal dem Thema annehmen und sagen, okay, lasst uns doch mal das Problem anschauen, weil wenn wir es nicht anschauen, können wir auch keine Lösung finden. Aber wenn wir es anschauen, dann wissen wir, okay, das ist ein Thema, da müssen wir dran arbeiten. Dann können wir auch Lösungen finden. Was ist denn so dein Gefühl, in welche Richtung geht es denn da? Wie können wir die Leute da erreichen, dass sie auch anfangen, sich den Themen zu stellen, ohne dass es eine Panikmache ist, ohne dass es eine Angstmacherei ist und die Leute sich dann wieder zutun, weil wenn man Angst hat, dann tut man sich eher einschränken, oder? Dann macht man eine Mauer und...
Absolut. Ich muss jetzt wieder ein bisschen subtile Werbung sozusagen für den Planet Ocean Fund machen. Ich glaube, dass man die Leute, die sich ernsthaft damit auseinandersetzen und die was bewegen wollen, die haben wir bei dem Thema eh schon abgeholt. Ich glaube, dass ein ganz großer Anteil der Bevölkerung, und da fokussiere ich jetzt hauptsächlich auf unseren westlichen Lebensstandard, ja, dass ein ganz großer Teil der Bevölkerung einfach, wenn ich jetzt auf Österreich schaue, haben viele Leute einfach täglich so viele Probleme, ihren Alltag in den Griff zu kriegen, sei das jetzt Einkommen, sei das Kinderversorgung, was auch immer, dass oft gar nicht viel Zeit bleibt, sich über diese großen Dinge Gedanken zu machen. Und dann ist so ein einfacher Mechanismus, naja, das schiebe ich weg von mir und sage, das ist gar nicht so schlimm und das hat es eh immer schon gegeben. Damit bin ich sozusagen in meiner eigenen Psychohygiene selbst. Ich glaube, dass man diese Leute nur so abholen kann, indem es uns beispielsweise gelingt, dass wir sagen, okay, wir prozessieren jetzt Phytoplankton zu Proteinen, biotechnologisch, aus denen machen wir von mir aus Chicken Nugget Alternativen. Und die sind nun vielleicht um ein paar Cent günstiger als die aus der Käfighaltung, mit tatsächlichem Fleisch. Und dann ist das plötzlich was für die Leute tatsächlich in der Kaufentscheidung Sinn macht. Und wenn das dann auch noch vernünftig schmeckt, dann haben wir da einen Anreiz geschaffen. Oder auch im Thema Treibhausgasemissionen, E-Mobilität. Natürlich kann man darüber sprechen, wann jetzt der Strom noch nicht grün hergestellt wird. Keine Frage, aber es ist auf jeden Fall eine Brückentechnologie, wo man hinschauen müssen. Mhm. Und wenn ich erst heute Vormittag wieder mit einem Bekannten gesprochen, der gesagt hat, wenn ich mir rein die Betriebskosten anschaue, dann macht es für mich jetzt schon Sinn, dass ich auf ein Elektroauto umsteige. Und das ist, glaube ich, das ist der Zugang, nämlich einfach, wenn wir es schaffen, dass wir mit diesen Themen in die Alltagsprobleme der Leute reinkommen und dort einen Lösungsraum aufmachen, ohne dass wir ursächlich sagen, du musst das jetzt tun, damit du die Welt schützt oder die Ozeane oder sonst was, dann haben wir, glaube ich, gewonnen. Und das ist auch wirklich, das ist der Treiber, den ich, oder das ist dieser Schmerzpunkt und der Trigger, auf den ich mich draufsetzen möchte, dass wir genau diese Dinge forcieren, die im Leben der Leute einen Unterschied machen. Und nur dann, wenn viele Leute einen Unterschied machen, kriegen wir auch genug Power, damit wir das Gesamtsystem in eine positive Richtung tragen können. Das ist, glaube ich, der Zugang.
Das sind mega Zugänge und mega Punkte, weil ich denke mir auch manchmal, also ich bringe bei meinen Vorträgen und bei meinen Projekten immer eben diesen Bezug rein mit die Brücke zur Persönlichkeitsentwicklung. Also wenn ich zum Beispiel beginne, mir diese Themen anzuschauen, dann kann ich daran wachsen. Was, wie du davor gesagt hast, was ist für mich drin, fragen die Leute immer. Ne? Und mir kommt immer vor, für mich ist so viel drin, wenn ich mich verbinde mit der Natur, wenn ich wieder anfange, mich in die Welt zu verlieben. Es ist so viel für mich drin, weil es kommt so viel zu mir zurück. Aber eben, wie du sagst, es muss auch im alltäglichen Leben für die Menschen diesen Vorteil bringen, dass sie sich damit beschäftigen. Und das kann auf jeden Fall hundertprozentig sogar sehr stark damit zusammenhängen, dass die Leute sehen, wow, das schmeckt gleich gut, teilweise vielleicht sogar noch besser. Es gibt mir sogar noch ein gutes Gefühl, weil da keine Massentierhaltung, kein Tier dafür irgendwie auf eine brutale Art gelebt oder geschlachtet worden ist. Und zugleich günstiger. Das ist etwas, wo ganz viele Menschen sich ja darauf anspringen, weil wenn es teurer ist und noch doppelt so viel kostet, dann ist es halt wieder nur für diese für die reiche Bevölkerung zugänglich. Und das macht keinen Sinn. Wir brauchen ja die Millionen von Menschen, die die Möglichkeit haben, diese Produkte zum Beispiel jetzt in dem Fall zu kaufen und damit auch Teil von dieser Veränderung zu sein.
Absolut. Ja. Richtig, voll am Punkt gebracht. Und dadurch schaffen wir es auch, dass wir können, das ist quasi das, was mich in dieser großen Diskussion auch ab und zu stört, dieses Verzichtpredigen. Ja, das sagt sich aus einer westlichen Wohlstandsgesellschaft heraus sehr einfach, dass wir verzichten müssen und sonst nicht mehr unter Anführungszeichen gut gehen lassen dürfen. Aber das kann man doch bitte keinem einzigen Einwohner des afrikanischen Kontinents oder von Südostasien, die sich gerade aus der Armut rauskämpfen, sagen, wir enthalten euch da was vor. Und wenn wir aber Lösungen schaffen, die quasi Wohlstand generieren können, aber gleichzeitig unsere Welt nicht kaputt machen dabei, dann haben wir da zwei Fliegen mit einer Klappe.
Total.
Und auf das würde ich gerne aussehen. Da würde ich gerne einfach einen kleinen Beitrag dazu leisten.
Ja, machst du schon, das spüre ich. Das ist super cool. Das mit dem Verzicht ist für mich auch ein großes Thema, weil ich mir immer ich versuche es eben so auf diese Art und Weise zu betrachten, dass Verzicht für mich persönlich der größte Luxus ist, weil ich, wenn ich verzichten kann, dann ist das doch wahnsinnig schön. Das heißt, ich verzichte jetzt drauf, das oder das zu kaufen. Das heißt, ich brauche es eigentlich nicht. Weil viele Leute können nicht verzichten, weil sie einfach das nehmen müssen, was sie irgendwie kriegen können, sonst würden sie gar nicht überleben. Also kann ich das, ich muss das schon mal auch in Relation, also sehen, wo bin ich denn jetzt gerade in meiner Blase, wo sind andere Menschen in ihrer Blase und wie kann ich aber in meiner Blase was tun? Und nicht mit dem Finger immer auf andere zu zeigen und von allen das erwarten, dass sie das tun, weil es ist nicht jeder in der gleichen, in der gleichen Verfassung oder in der gleichen Möglichkeit, in der gleichen Chance. Ja.
Genau.
Ja. Mega cool. Du, wie ist es beim Planet Ocean Fund? Wie können denn, also wie funktioniert denn das jetzt? Wie können Leute beitragen oder euch helfen, unterstützen? Wie geht das?
Ja, also wir sind ein Risikokapitalfonds. Also wir gehen direkt in Unternehmensbeteiligungen. Das heißt, wir sind so reguliert, dass wir nur qualifizierte Investoren an Bord nehmen dürfen. Das heißt, Privatinvestoren, die über ein gewisses Volumen verfügen, das da investiert werden kann, sind natürlich herzlich willkommen. Ich kann leider einfach aufgrund der Finanzmarktregularien nicht in die breite Masse gehen und kleine Tickets sozusagen anbieten. Das Mindestinvestitionsvolumen in unseren Fonds ist 200.000 Euro.
Soll ich schon sagen, also ich kann es mir momentan noch nicht leisten, bei euch zu investieren. Aber
leider, ja.
Ja, leider. Das wäre sonst auch ein cooles.
Nein, wir versuchen da natürlich wohlhabende Privatpersonen anzusprechen, die mit ihrem Investment einen Unterschied machen wollen. Weil es ist auch, wenn man sozusagen aus der Geldveranlagungsbrille drauf schaut, es ist momentan nicht leicht, wirklich das Geld so zu kanalisieren, dass es echt in nachhaltige oder impactvolle Investments geht. Wenn man das ein bisschen verfolgt, also all diese grünen Produkte von vielen Retailbanken, die es gibt, das ist in Wirklichkeit alter Wein in neuen Schläuchen. Und das ist, da depositionieren wir uns sozusagen auch ein Stück weit, als dass wir sagen, wir investieren echt nur dort, wo man an Mehrwert für das Ökosystem, mehr für das gesamte Erdsystem eigentlich sehen. Weil darum geht es am Ende des Tages, dass wir uns nicht selber die Lebensgrundlage abschneiden. Mhm. Und deshalb versuchen wir auch nicht nur da entsprechend situierte Privatpersonen ansprechen, wir versuchen auch sehr stark Unternehmen anzusprechen, die das als Investition sehen, weil wir neben dem Aspekt, dass wir auf der einen Seite eine Rendite generieren und die aber dadurch generieren, als dass wir in Climate Tech und in Impact Investment gehen, bieten wir natürlich auch dann, wenn jetzt ein größeres Unternehmen in uns investiert, bieten wir dem Unternehmen natürlich auch einen Zugang zu diese 300, 400 Startups, an die wir mittelbar beteiligt sind, dann an, wenn die in die Strategie einpassen, wenn die größer werden, dann kann man da sozusagen Synergien suchen, Transaktionen vielleicht einleiten. Also das sind so Zusatzservices, die wir anbieten. Und das ist der Investorenpool sozusagen, den wir gerade beginnen anzusprechen. Und da hoffen wir auf sehr starken Zuspruch. Wir haben ganz, ganz starke Unternehmer, Familienunternehmer im deutschsprachigen Raum, wo man auch merkt, dass gerade bei Familienunternehmen es oft darum geht, dass man was Langfristiges, was Gutes aufbaut. Und da, glaube ich, können sie sehr, sehr gute Synergien ergeben.
Ja, und mir kommt auch vor, dass es immer mehr Menschen gibt, die eigentlich auch in was Positives Geld stecken wollen, die was Positives unterstützen wollen finanziell, weil es nicht nur wegen dem Finanzieren oder wegen dem, wie sagt man jetzt, Investieren, es geht nicht nur darum, sondern es geht einfach darum, auch nicht ins Geld zu investieren, sondern in die Zukunft zu investieren. Das merke ich stärker und stärker eigentlich, dass so viele Menschen immer mehr Interesse daran haben, wirklich was zu tun und das Geld dahin zu bringen, wo sie spüren, das macht einen Sinn für die Zukunft auch.
Ja. Genau, das ist auch das, was man in vielen Gesprächen außer immer, das ist der positive Aspekt an der Arbeit. Gezwungenermaßen setzt man sich genauso wie du auch ganz viel mit den Problemstellungen auseinander. Und da muss man schon aufpassen, dass man zwischendurch nicht die Hoffnung verliert, weil einfach ganz viel, ganz große, ganz drastische Probleme schon da sind und nur auf uns zukommen werden. Und diese Einstellungs- ich will nicht sagen Wandel, aber diese Einstellungen, die man da hört, die dann wirklich genau das betonen, was du auch gerade gesagt hast, nämlich, dass es jetzt nicht mehr darum geht, ob man jetzt 2, 3, 4, 5% Rendite erwirtschaftet, sondern dass man mit dem Geld wirklich was Positives bewegen will, das wird immer mehr. Und es gibt einfach Zutrauen, dass da viel Energie einläuft, viel Ressourcen einlaufen, die es uns schließlich ermöglichen, dass man als Menschheit nur die Kurven kriegen, weil darum geht es in Wirklichkeit. Es geht nicht darum, dass wir die Meere schützen, weil sie so schön sind. Oder dass wir den Regenwald schützen, weil dort so viele Arten leben. Sondern es geht darum, dass wir das System für unser Ort erhalten. Das ist der eigentliche Punkt.
Ja, ich glaube, die Natur findet immer einen Weg zurück.
Sowieso, genau.
Hat sie immer schon gemacht. Einige Arten werden aussterben. Scheiße. Aber sie findet immer einen Weg zurück. Und letztendlich geht es ja wirklich darum, wie können wir in der Zukunft weiterhin eine Welt gestalten, in der es sich auch lohnt, alt zu werden. Ich nenne es immer so, genau. Wenn es sich lohnt, genau, alt zu werden und wenn man mag, Kinder zu haben, wenn man sich das wünscht. Genau. Wo lohnt es sich? Und da ist genau sowas, was ihr da erstellt, gerade einfach ein Wahnsinn und ich finde es voll cool, dass ihr das macht. Danke. Sehr cool.
Danke.
Sehr cool. Ich sag danke. Und ich hoffe auch, dass die Zuhörer heute es auch verstanden haben und ich glaube, wahrscheinlich können sie sich sicher bei dir an dich wenden. Wir werden den Link auch in die Shownotes reinstellen. Dann können sie dir sicher schreiben, super, wenn da Interesse
ja ist. Und auf jeden Fall. Perfekt.
Okay. Meine Abschlussfrage, weil jetzt haben wir bald schon eine halbe Stunde um.
Die Zeit vergeht unglaublich.
Ja, geht voll schnell. Wir machen ganz sicher noch einen Podcast in ein paar Monaten.
Ja, sehr gerne.
Du, Markus, wie schaut es denn mit deiner Zuversicht aus? Du hast gerade das Thema Hoffnung angesprochen. Hoffnung ist für mich ja ein sehr großes Thema. Und zurzeit habe ich auch einige Momente, wo ich mir manchmal echt schwer tue damit. Ich weiß aber, meine Hoffnung ist immer da. Und eigentlich ist diese Hoffnung auch gefährlich. Hoffnung kann gefährlich sein. Wenn sie eine Hoffnung ist, die falsche Hoffnung ist. Bei mir ist es, glaube ich, mehr die Zuversicht. Ich nenne es immer Hoffnung, aber es ist mehr die Zuversicht. Und eigentlich, wenn ich von Hoffnung spreche, spreche ich von aktiver Hoffnung. Das heißt, selbst zu Hoffnungsträgern zu werden, weil auf der Couch sitzen, Däumchen drehen und sagen, ich habe schon Hoffnung, wird alles gut, das verändert halt eben auch nichts. Wie gehst denn du mit dem Thema um? Wie schaut es mit deiner Hoffnung und mit deiner Zuversicht aus?
Ich find das gut, was du jetzt gerade gesagt hast, mit der Zuversicht und diesem aktiven Hoffen. Ja. Ganz ehrlich, meine, wenn ich so sagen darf, Hoffnungskurs ist ein bisschen so eine Sinuskurve. Ja. Eben wenn man halt gerade wieder mal die aktuellste Studie liest, die jetzt gerade wieder rausgekommen ist, was die Entwicklung Golfstrom betrifft bei der Erwärmung des Atlantiks, dann ist man im Tal angelangt. Aber wenn ich dann auch wieder sehe, was für unternehmerische Energie entsteht, wie viel Leute was Positives beitragen wollen. Und wenn ich mich dann vor allem auch darauf konzentriere, sozusagen, wie viel wirklich gute, einflussreiche Leute auf diesen Themen drauf sind, dann habe ich schon diese aktive Hoffnung, dass wir es als Menschheit schaffen werden, dort das Gröbste zu vermeiden. Also ich bin positiv. Es ist auch ein Stück weit, sage ich immer, so ein bisschen eine alternativenlose Hoffnung. Weil wir haben keinen Plan B, wir haben keinen Planeten B. Und wir müssen das Rad umreißen. Und ich bin insofern zuversichtlich, als dass wir wirklich einen Haufen gescheite Leute auf der Welt haben. Und dass, wenn wir diese Kräfte bündeln und das Kapital dazu bündeln, dass uns gelingen wird, da das Ruder herumzureißen, dass auch die Kinder, Enkelkinder und Urenkel in einer lebenswerten Welt groß werden. Mhm. Und vielleicht in einem stärkeren und besseren und angenehmeren Einklang mit dem Gesamtsystem leben werden, als unsere Generation das momentan tut. Mhm. Das heißt, ich bin voller aktiver Hoffnung, dass wir das Ruder herumreißen werden.
Das ist sehr schön. Danke, danke. Das ist schön zu hören. Und magst du noch etwas mit der Community teilen? So deine Abschlussworte für heute? Was ist denn so deine Message, die du noch gerne weitergeben möchtest?
Ich würde sozusagen gern zusammenfassen, draufbleiben, Oceans provide solutions. Und diese Lösungen werden wir brauchen und deshalb müssen wir auf unsere Meere schauen. Und in Verbindung dieser zwei Komponenten bin ich extrem positiv, dass wir das hinkriegen. Und ich freue mich, dass der Planet Ocean Fund da einen kleinen Teil dazu beitragen kann, dass wir in die richtige Richtung gehen. Und ich freue mich, dass du mir die Gelegenheit gegeben hast, heute mit dir zu plaudern. War wirklich cool.
Voll gerne, immer wieder gerne. Du, danke, ich vernetze mich immer gerne mit Menschen wie dir. Das ist super toll. So, das gibt mir auch wieder so viel zurück. Schau, das gibt mir viel Energie, auch diese Zuversicht, wieder von einer anderen Seite nochmal dazu zu kriegen. Und macht Spaß. Danke, danke, Markus, für deine Zeit.
Super, danke.
Und liebe Community, danke fürs Zuhören, fürs Dabeisein und teilt den Podcast. Liked ihn, teilt ihn, schaut, dass viele Leute das hören, weil es sind wichtige Themen dabei, es sind wirklich Hammer-Themen und viele Inputs, wie wir gemeinsam etwas auf dieser Welt zum Positiven verändern können. Danke, danke, bis nächste Woche. Baba!